So, bin ich zu hören? Ja. Ja, einen wunderschönen Sabbatmorgen auch von mir. Und ich freue mich, heute das erste Mal hier bei euch zu sein. Schon erzählt, ich war früher zweimal in Adendorf und ich dachte eigentlich, das wäre die Lüneburger Gemeinde. Aber nein, das ist die Lüneburger Gemeinde und ich freue mich, jetzt hier zu sein. Und ich bin gebeten worden, vorher ein paar Worte nochmal zu sagen, mich vorzustellen. Mache ich auch gerne und denke, das ist gleichzeitig auch ein Zeugnis, das allen immer nochmal wieder Mut und Kraft geben kann. Vielleicht, ich fange mal an, also mit mir, ich bin Jani Suparman. Ja, der Name ist einigen schon aufgefallen, einige haben sich schon gefragt, ob das echt ist. Und ja, ist es tatsächlich, kommt aus Indonesien der Name und bedeutet eigentlich so viel wie im Englischen Sugarman. Also so, das war früher der Süßigkeitenverkäufer, der Superman. Ja? Und mittlerweile heißt das Suparman und in Deutschland dann Superman. Ja? Aber das ist tatsächlich der Name. Ja, was kann ich über mich sagen? Ich bin 45 Jahre alt, noch gar nicht so lange im Glauben. Also ich bin aufgewachsen in einem atheistischen Haushalt. Ich habe immer gelernt, ey, die mit der Religion und so, das ist ganz böse, ganz schlecht, nichts damit zu tun haben. Und habe dann so mein Leben in der Welt gelebt. War verheiratet, hatte zwei Kinder. Diese Ehe ist dann kaputt gegangen. Und ja, dann habe ich meine jetzige Frau kennengelernt und die ist Adventistin. Dann habe ich gedacht, naja, da muss ich sie davon befreien, ja, weil ne, die muss ja verstehen, dass das alles Quatsch ist. Und habe dann gedacht, okay, jetzt machst du mal Gegenmission. Und habe dann irgendwann gemerkt, so Mensch, ich weiß gar nicht genug über dieses Christentum, um ihr zu erklären, dass das alles falsch ist. Habe ich gedacht, dann muss ich da wohl mal mitgehen. Und selber mal Bibel lesen. Und jetzt stehe ich hier. Und Gott macht das einfach ganz wunderbar und denkt sich, ja, fordere mich doch heraus. Ja? Wirst du sehen, was dabei rauskommt. Ja, und so habe ich 2015 mich taufen lassen. Und für mich war immer klar, das, woran ich glaube, das soll meine Kinder auch kennenlernen. Und auch wenn meine damalige Frau damit überhaupt nicht einverstanden war und auch mit Anwalt und allem versucht hat, dass ich meine Kinder nicht mit in die Gemeinde nehmen darf, war es immer wichtig, dass sie kommen und dass sie den Glauben kennenlernen. Mittlerweile, die eine Tochter ist getauft, die andere hat gerade Taufunterricht. Also, Jesus wirkt und niemand ist zu weit weg. Ja, und ich glaube ganz fest daran, dass wir alle Verwalter sind von den Gaben, die Jesus uns geschenkt hat. Und mir hat er offensichtlich die Gabe gegeben, zu lehren, zu sprechen. Also muss ich auch predigen, auch wenn ich nicht Gemeindeleiter bin. Ich hatte bei uns in der Gemeinde jetzt schon verschiedene Ämter. Ich war für die Gottesdienste zuständig. Jetzt seit Juni bin ich für die Jugend verantwortlich. Und da brennt mein Herz sehr für, weil ich einfach merke, die Jugend, die wollen und die sind hungrig nach Jesus. Und die wollen ehrliches und authentisches Christsein erleben. Und das ist das, was sie auch zu Jesus führt und in der Gemeinde hält. Deswegen freue ich mich sehr auf diese Aufgabe, die ich bekommen habe. Und dazu gehört für mich eben auch zu predigen. Und ich habe euch heute ein Wort mitgebracht zu einer Sache, wo wirklich Gott mich geführt hat und gesagt hat, das ist das, das möchte ich, was die Gemeinden, mit denen du sprichst, was sie hören. Und ich möchte mit euch heute über ein Geschwisterpaar reden. Und da sehe ich das Bild schon, ich brauche das einmal bitte da. Vielleicht wisst ihr sofort, um wen es geht. Ja, um wen geht's? Genau, Maria und Martha. Ja. So, kennen alle eigentlich. Ja. Und fast jeder von euch verbindet etwas mit diesen beiden Personen. So bestimmte Charaktereigenschaften. Deswegen mal so die Frage an dich selbst, musst du jetzt nicht laut beantworten. Bist du mehr eine Martha oder bist du mehr eine Maria? Ja, und wenn ihr euch so umguckt, dann wisst ihr bestimmt, ja, der ist mehr Martha und der ist mehr Maria. Das hat man so direkt so diese Schubladen im Kopf für seine Geschwister. Und ja, wir wollen heute im Wort sein, deswegen wollen einige Bibelstellen lesen. Deswegen, wenn ihr mitlesen möchtet, wir sind in Lukas 10. und fang an bei Vers 38. Als Jesus mit seinen Jüngern weiterzog, kam er in ein Dorf, wo er bei einer Frau aufgenommen wurde, die Martha hieß. Ja, also die Martha, die hatte offensichtlich von Jesus gehört und hat sich entschieden, ich möchte ihn kennenlernen. Hat sie ihn zu sich nach Hause eingeladen. Wir lesen weiter. Maria, ihre Schwester, setzte sich zu Füßen von Jesus hin und hörte ihm aufmerksam zu. Und so war das damals auch. Wenn ein Rabbi ins Haus kam, dann saß er typischerweise so etwas erhöht. Und die Schüler von diesem Rabbi haben sich bei ihm zu Füßen gesetzt. Und das war der Platz, den Maria eingenommen hat. Das heißt, sie hat durch diesen Platz, wo sie sich hingesetzt hat, gezeigt, ich möchte hier von dir lernen. Ja, ich möchte mich in eine demütige Haltung bringen und zuhören, was du, Rabbi, uns zu sagen hast. Dann lesen wir weiter. Maria aber war unentwegt mit der Bewirtung ihrer Gäste beschäftigt. Schließlich kam sie zu Jesus und fragte, Herr, siehst du nicht, dass meine Schwester mich mit der ganzen Arbeit alleine lässt? Sag ihr doch, sie soll mir helfen. Ja, und wenn damals ein bedeutender Rabbi ins Haus kam, dann wurde auch erwartet, dass die Frau des Hauses alles tut, um diesen Rabbi angemessen zu bedienen. Und deswegen ist diese Martha völlig mit Bedienen beschäftigt. Und sie verbringt ihre ganze Zeit, während Jesus da ist, ausschließlich damit, für Jesus zu dienen. Also sie verbringt gar keine Zeit mit Jesus. Ja, und als sie dann zu ihm tritt, dann spricht sie gar nicht als Lernende, sondern spricht so von oben herab. Ja, das heißt, sie geht zu Jesus hin. Ja, bleib ruhig sitzen, ja. Also das ist heute mein Jesus-Ersatz hier. Ja, das heißt, sie geht zu Jesus hin, der da sitzt und stellt sich hin und sagt, Jesus, siehst du nicht? Ich mache hier alles. Und meine Schwester, die macht gar nichts. Siehst du das nicht? Ja, sag ihr doch mal, sie soll mir helfen. Das heißt, wenn wir uns anschauen, auf was für einer Ebene Martha Jesus begegnet, dann ist das keine demütige Haltung. Dann kommt sie und erzählt ihm erstmal was. Ja, so ein bisschen wie mit der Gabel vorhin. Ja, dann sagt sie ihm, er übersieht Dinge, sie verurteilt ihre Schwester und sie sagt ihm, was er gefälligst zu tun hat. Und dann können wir uns mal fragen, wo begegnet mir Martha denn so in meinem eigenen Glaubensleben? Ja, wenn ich immer ganz viel für Jesus tue, aber vielleicht dann nur ganz wenig Zeit mit Jesus verbringe. Ja, und wenn wir uns vor allem mit anderen vergleichen, ja, und wenn wir vielleicht auch der Meinung sind, ich leiste mehr für Gott als andere, und sich dann plötzlich in unserem Herzen so selbstgerechte Gedanken entwickeln. Ja, weil ich lese mehr Bibel als meine Schwester oder mein Bruder. Oder ich diene mehr. Oder ich weiß auch viel mehr als der andere. Oder wenn wir Jesus gegenüber innerlich vorwerfen, er sieht irgendwas nicht. Ja, oder er macht die Dinge gar nicht so, wie wir das eigentlich gerne wollen würden. Und dann lesen wir weiter, Vers 41. Doch der Herr antwortete ihr, Martha, Martha, du bist um so vieles besorgt und machst dir so viel Mühe. Ja, also Jesus erkennt hier, was sind denn die Motive hinter Marthas Handeln? Das sind Sorgen und Ängste. Deshalb macht sie sich so viel Mühe. Weil sie muss die Dinge ja auch selbst in die Hand nehmen. Weil Jesus sieht es ja gerade gar nicht. oder Jesus hilft ihr nicht. Ja, und dann entwickelt sich so diese Haltung, ja, wenn Jesus nicht macht, dann muss ich halt. Kennt ihr das? Lesen nochmal weiter. Jesus sagt, nur eines aber ist wirklich wichtig und gut. Maria hat sich für dieses eine entschieden. Und das kann ihr niemand mehr nehmen. Der Dienst, den Martha für Jesus macht, der ist überhaupt nicht falsch. Ja, also das, was sie tut, ist ja sogar das, was von ihr erwartet wird. Sie bewirtet Jesus, sie kümmert sich um den Gast. Aber dadurch, dass sie nur das tut, verpasst sie in dem Moment das Bessere, weil sie sich eben nur auf ihren Dienst konzentriert. Wir müssen überlegen, sie hat ihn eingeladen, zu sich nach Hause zu kommen, weil sie ihn kennenlernen möchte. Aber sie lernt ihn gar nicht kennen. Ja, und Jesus sagt zu ihr, nur eins ist wirklich wichtig und gut. Nämlich in seiner Gegenwart zu sein und ihm zuzuhören und von ihm zu lernen. Ja, also dort zu seinen Füßen, das sagt Jesus, das ist der beste Platz der Welt. Das ist der beste Platz, an dem du sein kannst. Danke, das Bild kann noch weg. Ja, also was wir hier erleben, sind zwei Geschwister, die beide Jesus zu Gast bei sich haben. Aber in ihrer Haltung zu Jesus könnten sie kaum unterschiedlicher sein. Und es gibt noch eine zweite Geschichte von den beiden, die nochmal verdeutlicht, was eigentlich die Auswirkungen davon sind, von dieser unterschiedlichen Haltung. Ja, und vor allen Dingen, die uns dann auch nochmal zeigt, wie Jesus damit umgeht. Weil wir sehen genau die gleichen Muster bei den beiden, aber die Situation ist eine viel dramatischere. Denn, wenn ihr die beiden gekannt habt, ihr wisst, es gab noch ein drittes Geschwisterkind. Lazarus, genau, die hatten noch einen Bruder. Und offensichtlich war es so, dass bei diesem ersten Besuch oder danach von Jesus bei Martha und Maria hat sich diese Familie mit ihm angefreundet. Und es hat sich eine enge Freundschaft entwickelt zwischen den dreien und Jesus. Und Jesus ist dann wieder unterwegs mit seinen Jüngern und irgendwann erreicht ihn diese Nachricht. Lazarus ist schwer krank. Und Jesus wusste bereits, dass Lazarus sterben würde. Und dann sagt er zu seinen Jüngern, diese Krankheit führt letztlich nicht zum Tod, sondern durch sie soll Gottes Macht und Herrlichkeit sichtbar werden. Und auch der Sohn Gottes wird dadurch geehrt. Das heißt, er wusste, was passiert, er bekommt diese Nachricht und macht erstmal 2 Tage gar nichts. Bleibt da, wo er ist. Und danach nimmt er dann seine Jünger und bricht mit denen nach Bethanien auf. Und deswegen, wir wechseln jetzt das Evangelium, wir gehen jetzt in Johannes, sind in Johannes 11. Und lesen hier ab Vers 17. Als sie in Bethanien ankamen, erfuhr Jesus, dass Lazarus schon 4 Tage im Grab lag. Das Dorf ist nur etwa 3 Kilometer von Jerusalem entfernt. Deswegen waren viele Juden aus der Stadt zu Maria und Martha gekommen, um die beiden zu trösten. Als Martha hörte, dass Jesus auf dem Weg zu ihnen war, ging sie ihm entgegen. Maria aber blieb zu Hause. Also Maria bleibt einfach da, wo sie ist. Bleibt im Haus und wartet. Aber Martha, wie sie ist, sie verliert keine Zeit. Jesus kommt, dann gehe ich ihm erstmal entgegen. Und dann fängt sie ihn ab, noch bevor er das Haus erreicht. Und in Vers 21 lesen wir, Martha sagte zu Jesus, Herr, wärst du hier gewesen, würde mein Bruder noch leben. Aber auch jetzt weiß ich, dass Gott dir alles geben wird, worum du ihn bittest. Ja, und Marthas Worte zeigen, wie verletzt sie ist. Wärst du hier gewesen? Ja, und unausgesprochen, wir haben dir doch schon vor Tagen Bescheid gegeben. Also aus ihrer Sicht hat Jesus wieder nicht so gehandelt, wie sie es von ihm erwartet hatte. Weil für sie war klar, das ist unser Freund. Wenn der hört, dass hier einer von uns schwer krank ist, dann kommt er doch sofort. Ja, und trotz ihres Glaubens an Jesus, glaubt, Gott wird ihm alles geben, kämpft sie mit Enttäuschung. Und gleichzeitig fordert sie Jesus heraus, wieder etwas zu tun. Ja, und wenn wir uns das mal wieder bildlich vorstellen, ich brauche den mal, steh mal auf. Also das heißt, Martha geht auf ihn zu, stellt sich vor Jesus hin und sagt, Herr, wärst du da gewesen? Ja, auch hier sehen wir wieder, wie ist denn das? Sie begegnet ihm auf Augenhöhe. Ja, so hier ist Jesus, von dem sie weiß, Gott wird ihm alles geben. Und ich mache ihm erstmal wieder eine Ansage. Wärst du da gewesen, dann wäre mein Bruder noch am Leben. Ja, du hast wieder nicht gemacht, was ich dir gesagt habe. Dankeschön. Ja, also wieder genau die gleiche Haltung. Ich kann mit Gottes Sohn so sprechen. Weil er hat ja das zu tun, was ich von ihm möchte. Und Jesus sagt zu ihr, dein Bruder wird auferstehen, gab Jesus ihr zur Antwort. Ja, ich weiß, sagte Martha, am letzten Tag bei der Auferstehung der Toten. Also Martha glaubt und sie glaubt auch richtig. Sie glaubt, es gibt die Auferstehung der Toten. Aber halt nur am letzten Tag. Und obwohl sie vorher noch gesagt hat, ich weiß auch jetzt, Gott wird dir alles geben, worum du ihn bittest, war es für sie anscheinend gar nicht vorstellbar, dass das auch jetzt passieren kann. Und darauf erwiderte ihr Jesus, ich bin die Auferstehung und ich bin das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, selbst wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Glaubst du das? Ja, Herr, antwortete ihm Martha. Ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, auf den wir so lange gewartet haben. Das ist ganz klar. Sie weiß, wer Jesus ist. Sie weiß, er ist Christus. Er ist der Messias. Jetzt lief Martha zu ihrer Schwester Maria. Ohne dass die übrigen Trauergäste es merkten, flüsterte sie ihr zu. Unser Lehrer ist da und will dich sprechen. Als Maria das hörte, stand sie sofort auf und lief ihm entgegen. Also Maria sitzt da und wartet einfach ab. Und Martha kommt und sagt, Jesus hat dich gerufen. Und dann steht sie sofort auf und läuft. Ja, Martha hat gehört, Jesus kommt und geht ihm entgegen. Aber als Maria hört, Jesus ruft dich, dann springt sie auf und rennt los. Ja, die eine geht, die andere läuft. So, als hätte sie einfach nur darauf gewartet. Sie hat da gesessen und gewartet, aber in dem Moment, wo die Aufforderung kommt, komm, rennt sie los. Ja, Vers 30. Jesus hatte das Dorf noch nicht erreicht, sondern war dort geblieben, wo Martha ihn getroffen hatte. Als Maria aufsprang und eilig das Haus verließ, meinten die Juden aus Jerusalem, die sie trösten wollten, sie will am Grab weinen. Darum folgten sie ihr. Aber Maria lief dorthin, wo Jesus auf sie wartete. Als sie ihn sah, fiel sie vor ihm nieder und rief, Herr, wenn du da gewesen wärst, würde mein Bruder noch leben. Ja, die Antwort noch einmal. Das heißt, sie hört, Jesus kommt. Jesus kommt und sie läuft auf ihn zu, steht auf und sie kommt und fällt auf die Knie vor ihm und sagt, wenn du da gewesen wärst, mein Bruder wird noch leben. Und sonst nichts. Ja, und wir sehen wieder den Unterschied. Die eine kommt und geht zu Jesus auf Augenhöhe, weil er nicht das tut, was sie gemacht hat. Und die andere sitzt einfach wieder zu seinen Füßen und sagt nur, was sie weiß. Wenn du da gewesen wärst, wäre er nicht gestorben. Ja, ihr seht, es ist beide Male genau das Gleiche, was gesagt wird. Und trotzdem ist es ganz anders. Ja, es kommt kein Vorwurf von ihr. Und es kommt keine Aufforderung, was er jetzt tun soll. Sondern einfach nur echte Trauer, dass ihr Bruder gestorben ist. Und wir lesen weiter. Jesus sah, wie sie und auch die Trauergäste weinten. Da war er tief bewegt und erschüttert. Wo habt ihr ihn bestattet? Fragte er. Sie antworteten, komm her, wir zeigen es dir. Auch Jesus kamen die Tränen. Ja, das heißt, Jesus sieht, wie die Menschen trauern und auch ihn ergreift die Trauer. Auch er muss weinen. Und er weiß doch schon, was er gleich tun wird. Er weiß, dass er Lazarus aufwecken wird. Aber die Trauer von seinen Geschöpfen erfüllt ihn auch mit Trauer. Und er fühlt mit denen. Ja, Vers 36. Seht, sagten die Juden, er muss ihn sehr lieb gehabt haben. Doch einige meinten, einen Blinden hat er sehend gemacht. Hätte er da nicht auch verhindern können, dass Lazarus starb? Von diesen Worten war Jesus erneut tief bewegt. Er trat an das Grab. Es war eine Höhle, die man mit einem großen Stein verschlossen hatte. Ja, einen Blinden hat er sehend gemacht. Hätte er da nicht auch verhindern können, dass Lazarus starb? Diese Aussage von Juden bedeutete, das muss der Messias sein. Blinde werden sehen. Das war das Zeichen, eines der Zeichen, die nur der Messias erfüllen konnte. Nur eine einzige Person konnte es geben, die das kann. Und die Juden hatten das erkannt und haben ihn erkannt. Und erkannt zu werden, bewegt Jesus tief. Vers 39. Schafft den Stein weg, befahl Jesus. Aber Martha, die Schwester des Verstorbenen, sagte, Herr, der Geruch wird unerträglich sein. Er ist doch schon 4 Tage tot. Ja, also Martha ist wieder typisch Martha. Was ist das, was sie gerade beschäftigt? Sorge, Fürsorge. Ja, und sie sorgt sich einzig darum, wie könnte jetzt der Geruch für Jesus sein? Weil sie sich anscheinend noch nicht mal vorstellen kann oder will, was als nächstes passiert. Vers 40. Habe ich dir nicht gesagt, entgegnete ihr Jesus, du wirst die Macht und Herrlichkeit Gottes sehen, wenn du nur glaubst. Also er erwähnt ihr nochmal die Grundlage, um die Macht und Herrlichkeit Gottes zu erleben. Glauben und Vertrauen. Und sie schoben den Stein weg. Jesus sah zum Himmel auf und betete. Vater, ich danke dir, dass du mein Gebet erhört hast. Ich weiß, dass du mich immer erhörst. Aber ich sage es wegen der vielen Menschen, die hier stehen. Sie sollen alles miterleben und glauben, dass du mich gesandt hast. Dann rief er laut, Lazarus, komm heraus. Und Lazarus kam heraus. Hände und Füße waren mit Grabtüchern umwickelt und auch sein Gesicht war mit einem Tuch verhüllt. Nehmt ihm die Tücher ab, forderte Jesus die Leute auf, und lasst ihn gehen. Halleluja, was ist das für eine Geschichte? Ja, wir lesen das oft einfach so. Aber da steht einer wieder auf, der seit 4 Tagen tot ist. Mal ehrlich, wer von uns kann Martha nicht verstehen? Der liegt seit 4 Tagen im Grab. Das geht nicht. Keiner steht dann wieder auf und lebt. Ja, und wenn wir das mal so übertragen, so die Gedanken von Martha auf unser Leben. Ja, wir wissen, Gott kann alles. Aber vertraue ich da wirklich drauf? Ja, oder mache ich mir Sorgen? Und habe ich Ängste? Ja, es reicht nicht finanziell. Oder werde ich wieder gesund? Werden andere wieder gesund? Oder meine Eltern, mein Partner, meine Kinder oder meine Gemeinde, die kümmern sich überhaupt nicht gut genug um mich. Und investiere ich meine Zeit eigentlich vor allen Dingen für Jesus? Und wenn das so ist, was ist denn überhaupt mein Antrieb dazu? Meine Gebete, meine Andachten, mein Bibellesen, meine Gottesdienste oder meine anderen Dienste für die Gemeinde. Tue ich das, um Jesus zu bedienen? Oder vielleicht, um so meine Punkte auf meiner To-Do-Liste abzuhaken, was man nicht alles tun muss als guter Christ? Ja, oder weil es von mir erwartet wird, vielleicht auch von anderen aus der Gemeinde? Oder vielleicht, weil ich das sogar von mir selbst erwarte. Ja, und will ich vielleicht die Sachen selber in die Hand nehmen, um sicherzustellen, dass auch alles so wird, wie ich es haben will? Weil ich bin ja derjenige, der genau weiß, wie die Dinge zu sein haben. Und wenn ich bete zu Gott, gebe ich ihm dann vielleicht Anweisungen? Ja, zeig meinem Bruder bitte, dass dies falsch ist. Oder zeig meiner Schwester, dass sie das anders machen soll. Ja, sind meine Gebete vor allen Dingen vielleicht so Wunschlisten, die ich durchgehe? Bitte mach dies, Gott, bitte mach das. Oder wie ist es, wenn ich mein Glaubensleben eher wie Maria lebe? Und wenn ich sage, Jesus, ich möchte einfach nur in deiner Gegenwart sein und an deinen Füßen sitzen. Und ich vertraue dir voll und ganz. Und ich vertraue auf dein Timing. Und wenn du mich rufst, dann komme ich sofort. Aber ich komme nicht früher. Und ich komme auch nicht später. Ja, und ich höre auf deine Stimme und ich handle nicht aus mir selbst heraus. Und was lernen wir denn hier über Jesus? Das Interessante ist doch, Jesus liebt beide Schwestern. Er liebt Martha und er liebt Maria. Und sein Plan, Lazarus aufzuerwecken von den Toten, den setzt er ganz unabhängig von den beiden in die Tat um. Ja, weil keine der beiden Schwestern hat durch ihr Verhalten irgendwas an dem Ergebnis beeinflusst. Ja, Lazarus ist wiederbelebt worden, obwohl Martha die Initiative ergriffen hat und obwohl sie Jesus Vorwürfe gemacht hat. Und obwohl sie Sorgen und Ängste hatte. Aber es hatte nichts mit ihr zu tun. Ja, und Lazarus ist auch trotzdem wiederbelebt worden, obwohl Maria einfach abgewartet hat und nichts gefordert hat von Jesus. denn es hat auch nichts mit ihr zu tun. Jesus hat Anteil genommen an denen, die getrauert haben, hat Mitgefühl gehabt. Und gegenüber Martha war immer geduldig. Er hat sich nicht provozieren lassen von ihr. Und er hat ihr immer wieder erklärt, wie es doch eigentlich ist und wie er ist. Und wenn wir das alles so hören, dann kommt bei uns oft so ganz natürlich, ist ganz menschlich diese Frage, welche von den beiden Schwestern ist denn die bessere Gläubige? Aber für Jesus stellt sich diese Frage überhaupt nicht. Er stellt nur fest, dass die Entscheidungen der beiden Schwestern unterschiedlich waren. Ja, nochmal zurück in Lukas. Nur eines aber ist wirklich wichtig und gut. Maria hat sich für dieses eine entschieden. Kann ihr niemand mehr nehmen. Und als Gläubige stehen wir jeden Tag selbst vor dieser Entscheidung. Und diese Entscheidung, die wird darüber bestimmen, ob wir Frieden und wie viel Frieden wir in unserem Herzen haben. Der wichtigste Ort für uns alle, sind die Füße von Jesus. Seine Gegenwart mit dem Blick auf ihn gerichtet. Hörend und lernend und im Vertrauen auf ihn. Ja, das lasst uns zum Abschluss nochmal ganz praktisch werden, weil vielleicht hast du jetzt auch die Frage so im Kopf, ja, wie mache ich denn das? Wie sitze ich denn bei Jesus zu Füßen? Und das Allerwichtigste, das haben wir jetzt auch schon gesehen in den Geschichten, ist unsere Haltung. Unsere Haltung gegenüber Gott. Ja, unser Ausstrecken nach Zweisamkeit mit ihm, nach dieser ganz persönlichen Begegnung mit Jesus. Wenn wir sagen, Jesus, ich will dich erkennen und ich will einfach nur mit dir sein. Ein zweiter Punkt dafür ist, wir müssen uns die Zeit nehmen. Und das auch regelmäßig, auch unter der Woche. Ja, ihr kennt das. Habt ihr vielleicht so einen Freund, der ruft immer nur dann an, wenn er was zu erzählen hat oder wenn er was braucht? Ja, ein paar Lachen, ihr kennt sowas. Ja. Wie gut ist diese Beziehung dann, wenn sich der Kontakt nur darauf beschränkt? Oder wie gut kann eine Beziehung sein, wenn man jeden Tag nur so kurz vorm Essen drei Sätze miteinander redet? Oder wie gut kann eine Beziehung sein, wenn man sich nur an einem Tag der Woche wirklich mal Zeit füreinander nimmt? Vielleicht am Samstag. Ja, und Dienste, die wir leisten, sind kein Ersatz. Dienste sind kein Ersatz für die Zeit zu Jesu Füßen. Es gibt ein Zitat, das wird Martin Luther zugeschrieben, das kennt ihr vielleicht. Er sagt, ich habe heute besonders viel zu tun, dann muss ich noch länger beten. Ja, weil er verstanden hatte, dass der Dienst ist die eine Sache, aber wir brauchen die Nähe dafür. Und je mehr wir dienen, desto mehr brauchen wir diese Nähe zu Jesus, in der wir nichts tun, in der wir einfach nur sind. Lobpreis und Anbetung. Ja, Psalm 100, Vers 4. Geht durch die Tempeltore ein mit Dank. Betretet die Vorhöfe mit Lobgesang. Preist ihn und rühmt seinen Namen. Ja, wir haben so schöne Lieder heute gesungen. Macht ihr es auch im Alltag? Hört ihr Lobpreislieder? Singt ihr Lobpreislieder? Unter der Dusche, im Auto, beim Spazierengehen, wo auch immer. Ja. Dann eine Sache, darin sind wir sehr gut als Adventisten, Bibel lesen. Das ist so unsere Spezialdisziplin. Aber auch hier ist die Frage, mit welchem Ansatz mache ich das denn eigentlich? Ja, kenne ich das Buch des Herrn und weiß darüber ganz viel? Oder kenne ich den Herrn des Buches? Ja, lese ich in seinem Wort, um ihn darin zu erkennen? Oder lese ich Bibel, um möglichst viel zu wissen aus der Bibel? Ja, was kann mir dafür helfen? Es gibt verschiedene Bibellesepläne, Andachten zu bestimmten Themen, indem wir wirklich mal Gottes Charakter erkennen und sagen, Jesus, wie bist du eigentlich? So wie hier in der Geschichte mit Martha und Maria. Was ist dein Charakter? Wie stehst du zu uns? Ja, dass es gar nicht darum geht, immer noch mehr Informationen zu sammeln, sondern dass es darum geht, zu wissen, wer Gott ist. Und wir brauchen das Gebet. In Johannes 10, 27 sagt Jesus, meine Schafe hören auf meine Stimme. Ich kenne sie und sie folgen mir. Kennst du die Stimme deines Herrn? Hörst du seine Stimme? Gibst du mir überhaupt die Chance zu reden oder redest du die ganze Zeit? Ja, natürlich dürfen wir Jesus um alles bitten. Aber lasst uns auch die Zeit nehmen, um einfach nur Danke zu sagen. Und ihm auch mal unsere Liebe zu zeigen. Ja, so speziell die Männer. Wie oft habt ihr Jesus schon gesagt, Jesus, ich liebe dich? Wie oft habt ihr das schon in eurem Kopf ausgesprochen? Wie oft habt ihr das schon laut ausgesprochen? Das ist Gott, ich liebe dich. Ja, und dann auch mal nicht sprechen, sondern einfach nur sein und hören und seine Stimme hören und zu fragen, Herr, was möchtest du mir sagen? Ja, wir hatten das vorhin im Bibelgespräch. Wie kann die Einigkeit entstehen? Wir haben alle unterschiedliche Meinungen, Überzeugungen, Prägungen, aber wenn wir zusammenkommen im Gebet, und sagen, Herr, sprich du. Sag uns, was wir tun sollen als Gemeinde. Und ob es nun mir passt, weil es meiner Überzeugung entspricht oder nicht, hat dann da nichts zu suchen. Sondern geht es darum, ihn sprechen zu lassen und sagen, das ist das, was wir tun. Deswegen, ich lade euch jetzt alle ein, lasst uns jetzt nochmal in eine persönliche Gebetszeit gehen. Jeder für sich. Ja, und das, wenn du, schließ schon mal die Augen. Schließ die Augen und lass uns im Gebet sein. Und wenn du bereits viel Zeit in Jesu Nähe investierst, ja, dann hast du jetzt nochmal die Gelegenheit, dich hinzusetzen zu seinen Füßen und ihn einfach nur anzuschauen und zu bestaunen und zuzuhören. Aber du hast heute auch die Möglichkeit, deine Beziehung zu Jesus nochmal neu auszurichten und dich für das eine zu entscheiden, was wirklich wichtig ist und was dir niemand nehmen kann. Und wenn du vielleicht noch gar keine Beziehung zu Jesus hast, dann kannst du ihn heute zu dir nach Hause einladen und dich einfach zu seinen Füßen hinsetzen und ihn kennenlernen. Bleib noch im Gebet, aber lass mich diese Zeit jetzt mit dem Gebet abschließen. Herr Jesus, wir lieben dich. Und wir sagen Danke. Wir sagen Danke für deine Liebe und dein Mitgefühl, das du uns entgegenbringst. Wir sagen dir Danke dafür, dass dass du uns einlädst, uns zu deinen Füßen zu setzen und einfach nur deine Gegenwart zu genießen. Wir sagen dir Danke, dass du uns in den Arm nimmst. Und dass du keine Leistung von uns abforderst, sondern dass du nur wünschst, dass wir uns gegenseitig ganz tief erkennen. Dass wir dir vertrauen. Wir können dir vertrauen, Jesus. Weil wir da wie Kinder zu deinen Füßen sitzen können und wissen, mein Papa ist der Größte und Stärkste. Und er hat alles in der Hand. Bei ihm bin ich sicher. Und ich darf hier einfach sein. Ich muss nichts tun, ich muss nichts leisten. Und er schaut mich an, mit Liebe in den Augen. Oh Jesus, wir beten dich an. Wir sagen dir Danke für deine unendliche Liebe für uns. Beten das in Jesu Namen. Amen.